Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lohri und ich unterhalte mich in dieser Episode zum vierten von fünfmal mit Peter Mayer, dem Künstler aus Peiting. Wir unterhalten uns über den Zeitgeist in der Kunst und wir nehmen uns da ein Beispiel an Bernd Zimmer. Wir unterhalten uns über den Siebdruck als Alternative zur Fotoreproduktion und wie der Peter den Weg dorthin gefunden hat. Wir unterhalten uns über seinen Durchbruch, sofern man ihn benennen kann. Und vor allem unterhalten wir uns sehr spannend über seine Arbeit mit der Phantom, über morbide Ästhetik und wie man mit einem ehemaligen Kriegsobjekt arbeitet. Ich wünsche euch in dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Ja, Bernd Zimmer. Ist das Bernd Zimmer, wenn man du kennst ihn seit 27 Jahren, ja. Hast gesagt, ist es das lebende Beispiel dafür, dass Zeitgeist wichtiger ist als akademische Ausbildung?
Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht, also ich bin davon überzeugt, dass die, sagen wir mal, im Kollegium oder meine Künstlerkollegen, die meisten, die ich kenne, haben eine akademische Ausbildung. Und ich glaube, sowas ist generell schon wichtig und ist auch für die Vita wichtig. Aber beim Bernd Zimmer hat es anders funktioniert. Der ist, hat keine akademische Ausbildung.
Der war damals in Berlin.
Ja, eben diese jungen Wilden. Das war eine Gruppe von fünf, sechs Leuten. Richtig. Salome, dann, oh Gott.
Ja, ein paar junge Kollegen, die dann heftige Malerei
begriffen haben. Heftige Malerei, genau, die haben den Begriff geprägt und die waren halt, das waren halt einfach Protagonisten und die haben zu ihrer Zeit waren die am richtigen Ort und haben dann Galeristen gefunden und so weiter und haben, das war damals halt revolutionär, was die gemacht haben. Diese heftige Malerei, also dieses Konventionen sprengende und so hat er angefangen und ist dann bekannt worden und immer bekannter und hat halt auch rechtzeitig Galerien gehabt, die ihn vertreten. Ja. Und das ist eben der Beweis dafür, dass man nicht unbedingt Kunst studieren muss, um Künstler zu werden. Also es gibt genug Autodidakten, die richtig erfolgreich waren sind und auch vor allen Dingen gute Künstler halt. Und der Bernd Zimmer ist ein sehr guter Künstler.
Okay, das ist interessant. Ich habe immer gedacht, dass die Leute, die akademische Ausbildungen haben, pauschal sagen, dass das eigentlich gar nicht geht. Er hat mal in einem Interview gesagt, dass die mit akademischer Ausbildung ihn das haben schon spüren lassen, dass es eigentlich besser
ist. Ja, das ist klar, da gibt's natürlich, ich weiß noch damals, wie in der Akademie war, das war immer so, die Lehramt studiert haben, der Sicherheit wegen, dass sie halt später ein sicheres Einkommen haben, die waren immer so ein bisschen, sind immer ein bisschen belächelt worden, weil das waren die, da hat's oft wirklich tatsächlich manchmal einfach nicht gereicht fürs Studium der freien Kunst. Ja. Und dann sind die halt Lehrer ins Lehramt gestiegen. Ja. Ich weiß jetzt bei den Leuten auch, die jetzt jahrelang in Ausbildung waren, auch unter meinen Fittichen, da gibt's viele, die hochtalentiert sind und wo man sich denkt, wow, die täten es vielleicht schaffen, aber die sichern sich halt ab, indem sie dann ins Lehramt gehen. Deswegen können sie ja immer noch Künstler sein oder bleiben. Aber das ist halt der abgesicherte
Modus. Aber halt dann Hobbykünstler.
Ja, naja, Hobby.
Oder wie sagst du, Farbkasten?
Wasserfarbsilikant. Na, das ist es. Also ich meine das gar nicht so abwertend, sondern einfach ironisch. Aber das kann man ja für sich immer noch machen. Aber es gibt, also ich kenne auch viele, die, also gerade jetzt durch die Zeit in Obermagau, viele Kollegen, die halt eigentlich hervorragende Künstler sind und nebenbei als Lehrer arbeiten. Vielleicht halt bloß zweimal, dreimal in der Woche so einen Teilzeitjob haben.
Ja,
ich habe Vollzeit gearbeitet.
Okay.
Und das ist dann, das geht dann schon zu Kunsten. Oder das geht dann schon zu Lasten der freien Arbeit, eigenen Arbeit.
Jetzt, bevor wir zum Siebdruck kommen, der eigentlich deine Leidenschaft ist, wenn ich das so richtig interpretiere.
Ja, ich mache es gern.
Würde ich mit dir so kurze Fragen, kurze Antworten Runde machen, entweder oder Runde.
Okay.
Zeichnen oder malen?
Beides.
Sommer oder Winter?
Beides.
Neues Auto oder altes Auto?
Altes Auto.
Lautlos oder Klingelton?
Lautlos.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Frühstück oder Abendessen?
Abendessen.
Bleistift oder Tinte?
Bleistift.
Acryl oder Ölfarbe?
Acryl.
Brief oder E-Mail?
E-Mail.
Senf oder Ketchup?
Senf.
Berghütte oder Haus?
Haus.
Anzug oder Sakko? Anzug oder, Mann, Trachtenanzug oder Sakko?
Sakko.
Okay. ja. Okay, selber gleich noch durcheinander. Ich habe gesagt, Siebdruck, deine Leidenschaft.
Naja, Leidenschaft. Ich hab mir das angeeignet vor
oder dein Steckenpferd.
15, 16 Jahren. Mir hat das von ihr schon gefallen. Ich glaube mit 15, 16 Jahren habe ich das erste Mal davon gehört. Da gab es in Tschongau eine Siebdruckerei und die haben so Sets angeboten, wo man sich vielleicht selber T-Shirts druckt oder Aufkleber und so. Und das hat mir damals schon gefallen. Einfach als Reproduktionsverfahren. Das hat mir immer schon gefallen. Und ich kam dann erst viele Jahre später wieder drauf, weil ich so ein Projekt, diese Phantomgeschichte, versucht habe umzusetzen auf eine oder in einer Technik, die ein bisschen weggeht von der reinen Fotoreproduktion und auch, wie soll ich das sagen? Ja, da bin ich irgendwann auf die Rastertechnik Siebdruck gestoßen. So vor 16, 17 Jahren ungefähr.
War das dein Durchbruch, wenn man so will?
Weiß ich nicht. Das ist immer,
oder gibt es diesen einen Durchbruch?
Nein, ich weiß es nicht. Da haben wir ja vorher schon mal drüber gesprochen. Durchbruch weiß ich nicht, ob ich den überhaupt jemals gehabt habe. Ich habe einmal Zeit gehabt, da habe ich in New York sehr viel Erfolg gehabt und einfach, weil ich viel verkauft habe. Wenn man sowas als Durchbruch sieht oder einfach Anerkennung in der Szene, dann war das sicherlich ein Durchbruch damals. Also als ich da nach New York ging, ich habe ja dann nach dem ersten großen Kunstpreis, das war der Schwäbische Kunstpreis in Augsburg, da bin ich sofort nach Amerika gegangen und habe mich da irgendwo eingenistet und habe dann im Zuge dieser Zeit, habe ich dann einen Manager, das heißt einen Chef von Mercedes, damals später Daimler Chrysler, in New York kennengelernt und der hat mich unterstützt und gefördert. Und da habe ich in New York tatsächlich Ausstellungen gehabt und auch richtig gut Geld verdient zum ersten Mal. Es war dann 2001 vorbei. Okay. Also wenn man sowas als Durchbruch bezeichnen könnte, dann war es wohl wahrscheinlich dieser.
Und war das auch schon die Zeit vom aber jetzt habe ich unterbrochen.
Nee.
War das dann auch schon die Zeit deines Düsenfliegers?
Ja, das kam dann nachher. Im Zuge dieser New York-Geschichten, da habe ich halt also bei Mercedes, also bei jemand, der für Mercedes gearbeitet hat, ausgestellt und der hat dann auch sehr viel für mich getan. Also er hat mich gefördert, unter anderem der erste Katalog, der richtige und so weiter. Und ich hatte dann einige Ausstellungen in New York und das ist alles richtig gut gelaufen. Okay. Und so kam ich auch dann über den damaligen Vorstand von der DASA noch, heute EADS, der Dr. Manfred Bischoff, der hat dann auch privat und für seine Firma, also für die DASA, Arbeiten gekauft und da habe ich dann...
Du hängst in der Lobby, glaube ich,
oder? Ja, der hat mich einiges in Pfaffenhofen.
Also deine Bilder.
Auch weltweit verteilt mittlerweile. Und das kam dann so, dass mich dem haben wohl meine Arbeiten gefallen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eben für die DASA Arbeiten zu schaffen, die mit Luft- und Raumfahrt zu tun haben. Und da wusste ich ja überhaupt nicht, was er eigentlich will, genau. Ja. Und dachte mir, der möchte jetzt haben, dass ich Flugzeuge mal oder sowas. Mhm. Aber das war es ja dann überhaupt nicht. Und so kam es per Zufall, dass ich einen Freund hatte hier in Peiting, der Flugzeuge restauriert hat und diese abgespannten Flügelteile von Doppeldeckern von Baujahr 35 umeinander oder so, die haben wir dann abgespannt und die habe ich dann verarbeitet, großflächig und habe da ganze Serien draus gemacht und habe dann auch, um der Sache auf den Grund zu gehen, eine Ausbildung gemacht, eine Fliegerausbildung. Okay. Um einfach zu wissen, was um was geht's da bei der Fliegerei. Ja. Und das war ziemlich erfolgreich und ich habe dann nach über diese DASA-Leute habe ich dann Ausstellungen gehabt im Luftfahrtmuseum in Paris, in Berlin Ausstellungen gehabt, alles spannend. Mit diesen Flugobjekten. Und so kam ich dann irgendwann zu der Phantom, weil ich da eingeladen wurde, nach Ingolstadt und da stand so ein abgefragter Phantomrumpf rum. Und ich habe gefragt, was passiert da, wenn man den nicht mehr braucht? Und die haben mir den dann zur Verfügung gestellt. Und den haben wir dann von Ingolstadt dahergeholt nach Peiting und in das Bundeswehrgelände gestellt, in das ehemalige. Und da habe ich dann auch ein paar Jahre mit dem seinem entmilitarisierten Kriegsgerät gearbeitet. Und so ging es dann auch langsam los, dass meine Arbeiten quasi auch politisch wurden.
Ja, das sind wir hoch. Das heißt, ich muss mal die Zettel umdrehen, weil ich muss jetzt schon langsam die Themen ausstreichen. Deine Arbeiten wurden politischer. Du bist auch jemand, der sich klar positioniert.
Ja.
Auch vor allem gegen rechts.
Ja, ganz klar.
Damals auch schon? Oder hat sich das jetzt erst mit der AfD ergeben?
Nee, das war schon immer, das hat sich nur dann eben formuliert langsam.
Also in deinen Werken.
Weil dann, ja klar, mit so einem Kriegsgerät zu arbeiten, da geht's auch ein bisschen, das ist auch mein Motto heute noch, das ging aber in lang vor New York schon los, ich würde das als morbide Ästhetik bezeichnen. Auch dieses, also das Morbide, wie zum Beispiel die Twin Towers da runterkamen und diese Bilder von diesen kathedralähnlichen Ruinen das hat ja auch, muss man leider anerkennen, es hat eine Ästhetik, wenn man das objektiv sieht, ist aber grausam.
Ja, eine grausame Ästhetik.
Und genau, und so war auch dieser Phantom, da habe ich jetzt plötzlich einen Kampfjet-Rumpf im Garten, der im Vietnam Einsätze geflogen ist und das weiß man, was da passiert ist. Da war noch ein Fanghaken dran, also das ist auch belegt. Ich habe da recherchiert über die Maschine. Die hat im Vietnam 20 Jahre zuvor oder 30 Jahre zuvor Einsätze geflogen und war eine todbringende Waffe. Und mit sowas dann zu arbeiten, ist politisch.
Ja.
Ganz klar.
Ja.
Und ich als Pazifist quasi habe mich da natürlich damit öffentlich positioniert. Und das hat sich eigentlich durchgezogen bis jetzt. Also das ist schon so ein Thema, diese morbide Ästhetik zu zeigen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, weil meine Arbeiten auch nicht leicht zu konsumieren sind. Die sind in dem Sinn nicht schön, sind vielleicht ästhetisch, aber das ist nicht, was man sich jetzt aus lauter Freude schnell ins Wohnzimmer hängt.
Und wenn die Gäste kommen und sagen, was ist denn da los? Also, ach, das ist das ist angelehnt an den Rumpf. Der Phantom 440 oder wie sie heißt. Und die hat in Vietnam verantwortlich für so und so viel Tote. Das ist ein schöner Einstieg so zum Abendessen dann.
Ja, ja, genau. Also, aber das, da ging es dann schon los, also dass ich da wirklich mir hinstelle und sage, Leute, das ist so, schaut der Tod auch aus. Ja, todbringende Waffe. Und das ist nur ein Fragment. Und natürlich durch die Abstraktion wieder, da sich halt Ansichten verändert haben und so weiter, wird das natürlich irgendwo spannend und wirft Fragen auf.
Du hast auch mal Flüchtlingskurse gegeben?
Ja.
Ist das was gewesen, was dir auch was gebracht hat?
Ja, natürlich.
Außer Gewissensberuhigung?
Nee, das war nicht im Vordergrund gestanden, sondern einfach, ich meine, ich bin ja auch viel gereist und ich war schon mal in Syrien, wenn auch bloß in einer ganz kleinen Ecke. Aber als das dann losging, habe ich gerade an einem Projekt gearbeitet. Ich stelle Papier selber her, also ich recycle das und es wird nicht geschöpft oder so. Also aus Büromüll und unbezahlten Rechnungen und Strafzetteln wird Papiermaschi gemacht. Und
da habe ich auch einige
angefangen, Boote zu bauen. Ja. Und als die erste Flüchtlingswelle losging, habe ich dann gemerkt, diese Boote, das sind eigentlich so Fluchtobjekte quasi. Mhm. Und da habe ich die ersten Syrer da in Peiting ankamen, haben gedacht, was kann man da machen? Denen ist ja langweilig, die haben nichts zu tun und so weiter. Vielleicht gibt es ja Leute, die Interesse haben, einfach sich kreativ vielleicht auch im Sinne von Traumabewältigung sich zu betätigen, künstlerisch. Ja. Das müssen keine Künstler sein, sondern einfach nur den Willen haben, zu gestalten und so weiter. Das war die Idee. Da habe ich das angeboten und habe das in den Freundeskreis oder in den Unterstützerkreis da eingebracht und so habe ich das Projekt Heimat Exil ins Leben gerufen. Und es waren über 2 Jahre Samstagnachmittage, die ich halt zur Verfügung gestellt habe, auch Material zur Verfügung gestellt habe. Ich habe dann auch ein bisschen Sponsorengeld gesammelt und dann gab es auch einen ganz tollen Koch, der dann Catering gemacht hat für die, wobei die selber so wahnsinnig gut gekocht haben. Es war irre. Ja. Und es war eine ganz gute Zeit. So am Anfang, da waren jungen Mädchen, Doktoranden und so weiter, Studenten dabei. Und das war ein interessantes Projekt. Da habe ich natürlich auch viel gelernt. Vor allen Dingen, was bewegt die? Wie drücken sich die aus? Mhm. Und ich habe da auch mit der Susan Tabata Beidern zusammengearbeitet. Und es war echt, muss ich sagen, ganz tolles Projekt.
Ach, klasse.
Das ist auch richtig gut gelaufen.
Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Am Ruder mit Peter Mayr. Das war die 4. von 5 Episoden. Mein Name ist Christian Lori und ich fand besonders spannend in dieser Episode den Weg beim Peter zum politischen Künstler, aufgrund dessen, dass er auch mit der Phantom gearbeitet hat, mit einem ehemaligen Kriegsgerät, und wie er sich dann damit auch auseinandergesetzt hat und es vor allem auch bis in die heutige Zeit erhalten hat, wie er auch immer noch mit Flüchtlingen arbeitet. Wir unterhalten uns in der nächsten Episode über das Scheitern, über den Philosophen Homer Simpson, wer ihn inspiriert hat, über Mentoren, über Design und Kunst, wie man das vielleicht auch trennen soll, über Betonhüpfburgen und deren Notwendigkeit und natürlich auch über Humor. Ergänzend dürft ihr euch neben der letzten Episode von Peter Mayr auch über einen Podcast mit Bernd Zimmer, dem Maler und Vater der Stoa 169, freuen. Der ist schon im Kasten und kommt demnächst raus. Ich wollte es nur noch schon mal als Cliffhanger erwähnt haben, weil wir ja heute auch über Bernd Zimmer ein bisschen gesprochen haben. Also das Ding ist im Kasten, das kommt irgendwann raus. Könnt ihr euch schon mal freuen. Und dann bis in 2 Tagen. Es kommt alle 2 Tage eine neue Episode vom Am Ruder. Viel Spaß, eine gute Zeit und bis übermorgen.